Was ist denn die Folsäure eigentlich? Wer weiß denn, was das ist? Folsäure assoziieren wir automatisch mit Schwangerschaft, denn die Schwangeren brauchen mehr Folsäure. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wie geht das weiter? Das ist also die Formel der Folsäure. Sie sind ja meistens Mediziner und daher können Sie mit Formeln nichts anfangen. Ja. Aber jedenfalls ist die Folsäure entscheidend für die Bildung von Nukleotiden und die müssen sowohl bei Mensch und Tier gebildet werden. Und was gehört da jetzt alles dazu? Da gehören einmal die Sulfonamide dazu, da gehört das Trimetoprim dazu, dann steht hier extra das Iclaprim, weil wir wollen ja auch Zukunftsaussichten eröffnen. Das Methotrexat kennen Sie als Abortivum, nicht jede Schwangerschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch Methotrexat abgebrochen werden. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Mittel für die Rheumatoide Arthritis. Dann sehen Sie hier das Dapson, da haben Sie schon die Lepra vor Augen. Jetzt haben wir gerade wieder gelesen, dass die Lepra zunimmt und dass wir heute auf der Welt bis zu 500.000 Leprakranke neue haben und die natürlich als Aussätzige von der Gesellschaft gemieden werden und dadurch auch nicht behandelt werden können. Aber theoretisch ist die Lepra heilbar. Und dann sehen Sie hier Progurnil, da lacht Ihnen schon die Malaria entgegen. Das heißt also, diese Folsäure-Antagonisten haben ein riesiges Spektrum und der Ausdruck Sulfonamid ist eigentlich falsch. Denn es wurde von einem Herrn Gelmo in Wien erfunden, aber von einem Deutschen ausgewertet. Der hat da den Nobelpreis gekriegt. Und der Herr Tomak, der hat das Prontosil erfunden. Das Prontosil war sozusagen das erste Antibiotikum. Es hat auch ganz gut gewirkt, heißt nicht gegen alles, weil es halt noch nicht keine anderen gegeben hat. Und es wurden also Tausende von Sulfonamiden entwickelt. Tausende. Da sind fast keine übergeblieben. Vor allen Dingen die Langzeit-Sulfonamide wurden wegen der Nebenwirkungen sozusagen in kurzer Zeit obsolet. Sie sehen also hier die Kurzzeit-Sulfonamide, damals Standard des Sulfadiazin und dann unsere beiden heute noch existierenden Sulfonamide, nämlich das Sulfmethoxazol und das Sulfamethrol. Diese Substanzen finden heute noch Verwendung und Sie sehen da unten in den letzten zwei Zeilen, dass auch zahlreiche Antidiabetika und Diuretika eigentlich ihren Ursprung bei den Sulfonamiden haben. Dann haben Sie natürlich hier noch Substanzen wie zum Beispiel das Sulfadiazin, wurde auch sehr häufig verwendet, ist heute noch immer in Verwendung, weil, wie wir schon gehört haben, einer vom anderen abschreibt. Ja. Die Sulfonamide haben dieses Grundgerüst und sie unterscheiden sich im Wesentlichen in dem Rest, der da dranhängt, aber ohne diese Grundstruktur funktionieren die Sulfonamide nicht. Sie sehen, da sind Schwefel dabei, der Schwefel und die Sauerstoffbindung, deswegen heißt es ja Sulfonamide und diese Sulfone in Anführungszeichen sind an und für sich auch sonst in der Chemie sehr bekannte Substanzen. Diese Sulfonamide haben ein riesiges Spektrum. Und das sehen Sie auf der linken Seite, diese Bakterien oder diese Organismen, gegen die früher gar kein Kraut gewachsen war. Auf der rechten Seite, da haben wir heute viele Alternativen. Also wenn es gegen die Salmonellen und die Pneumokokken, da sind heute die Sulfonamide nicht mehr die Nummer eins. Aber bei vielen Bakterien, die da unten als Punkt stehen, können wir auf die gar nicht verzichten. Aber auf der linken Seite sehen Sie, dass bei Actinomyceten und Nocardien, dass dort die Sulfonamide heute noch die Nummer eins sind. Bei Pneumocystis sowieso, Toxoplasma, auch dort ist es heute noch Standard. Und bei Plasmodien, nicht mehr bei uns, aber in Afrika, weil die kein Geld haben. Nicht? Fansidar ist ein typischer Vertreter eines ausgezeichneten Medikamentes, das nur auf der Kombination zweier Folatantagonisten basiert. Einmalige Gabe, Kosten null, aber die Europäer wollen es nicht. Zu billig. Und Isospora, das muss man erst einmal haben. Das ist der chronische Durchfall bei Tropenheimkehrern, wo man sich immer denkt, ja, was kann denn der jetzt noch haben? Machen wir doch eine Biopsie. Ja? oder eine Kolonoskopie, aber vielleicht könnten wir vorher schon dran denken, um den Patienten vorher an die Tropenabteilung schicken. Jetzt haben aber diese Sulfonamide, obwohl die so, ich kann mir die Pharmakokinetik aussuchen, die Pharmakokinetik ist ausgezeichnet, es gibt fast kein Kompartiment, das von den Sulfonamiden nicht erreicht wird. Im Gegensatz zu den Penicillinen, die intrazellulär ganz schwach vertreten sind, kann ich hier das ganz anders machen. Aber sie sind praktisch gestorben. Sulfonamide verwendet heute eigentlich niemand mehr, bis auf diese Nischen, die wir da jetzt gerade gesagt haben. Und das ist deswegen, weil viele Sulfonamide in der Niere auskristallisiert. Und das hängt natürlich vom pH-Wert ab. Das hat man aber früher nicht richtig erkannt, nicht? Weil wenn ich den pH-Wert kann ich ja indirekt einstellen auf basisch oder sauer, dann würde das Phänomen gar nicht vorhanden sein. Aber das war einer der Gründe, warum die Sulfonamide einfach da verschwunden sind. Und wenn dem Patienten die ganze Haut runtergeht, nicht? Der Patient ist also nach Thailand gefahren, dort hat er Fansidarin genommen als Malaria-Therapie, dann ist die ganze Haut runtergegangen, dann haben wir ein Jahr gebraucht, bis der die Haut wieder hatte. Und dann fuhr der Patient nach Hollabrunn. Was gibt es dort? Einen praktischen Arzt. Der hat ihm beim Harnwegsinfekt Bactrim verschrieben. Bumm, ging die Haut wieder runter. Und so ein Lyell-Syndrom ist also eine lebensbedrohliche Erkrankung und der hat es halt nicht gewusst. Der hat halt nicht gewusst, dass es ein Sulfonamid ist. Ne? Kann man ihm nicht verwehren. Aber nicht bei so einer Veranstaltung wie heute, wer soll es ihm denn da beibringen? Aber das ist jedenfalls was Grausliches und das hat die Sulfonamide sozusagen vom Tisch gefegt. Und jetzt waren alle der Meinung, das braucht man nicht mehr. Nur die Skandinavier haben den Sulfonamiden die Treue gehalten und dort sind heute noch die Sulfonamide an zweiter Stelle beim Harnwegsinfekt der Schwangeren gelistet. Obwohl wir wissen, dass die Sulfonamide bei Schwangeren ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr eingesetzt werden dürfen, weil sie das Bilirubin aus der Eiweißbindung verdrängen. Jetzt hat man das endlich verstanden, der obere Teil ist jetzt der Wirkungsmechanismus der Sulfonamide und da sehen Sie da unten gleich noch einen Mechanismus und das war der vom Trimetoprim. Und da gibt es eine ganz große Lüge, das ist der Synergismus dieser beiden Substanzen. Dazu muss man wissen, dass die Kombination war zunächst Trimetoprim-Sulfmetoxazol. Das Sulfmetoxazol stand unter Patentschutz und wurde von Wellcome, das war eine große englische Firma, wurde das in Kombination gesetzt. Man hat schon immer vermutet, dass das Trimetoprim alleine genauso viel kann wie die Kombination. Aber das wurde unterdrückt aus patentrechtlichen Gründen. Und das war dann Hoffmann La Roche, das ist eine Schweizer Firma, und Wellcome, die haben sich darauf geeinigt, die Welt zu erobern. Und so wurde die Kombination das weltgrößte Produkt, das jemals auf dem Antibiotikasektor produziert wurde. Aber jedenfalls in vitro und für das Gehirn armer Mediziner war das irgendwie verständlich, dass sich die vielleicht potenzieren hätten können. Alle haben das geglaubt, das haben alle in Pharmakologie gelernt. Natürlich ist es so dicke Schwöcke, wo man leicht durchfallen konnte, wenn man das nicht alles genau wusste. Und da stand das drinnen. Und die klinischen Pharmakologen glauben das zum Beispiel heute noch. Ist das so?
Die Wiener vielleicht?
Ja, das kann eben so sein. Jedenfalls, diese Kombination mit Trimetoprim hat jetzt zu einem Revival der Sulfonamide. Also die hat man gesagt, die brauchen wir nicht mehr, aber jetzt kamen die durch die Hintertür wieder rein. Und da hat man gesagt, ja, mit dieser synergistische Effekt, das stimmt gar nicht. Weil es gibt eine wunderbare Studie mit Trimetoprim-Sulfa versus Trimetoprim alleine beim Typhus. Und der Typhus ist eine schwere Erkrankung, da kann man nicht sagen, der heilt so spontan und so weiter. Und siehe da, es trat genau derselbe Effekt ein und das Trimetoprim alleine war genauso wirksam wie die Kombination. Aber wir sehen also, sind nicht die patientenrechtlichen Ansprüche, sondern die patentrechtlichen Ansprüche. Patient klingt besser, aber in Wirklichkeit das Patent von Sulfmetoxazol. Jetzt haben sich natürlich alle anderen gedacht, naja, vielleicht können wir auch irgend sowas machen. Ne? Auch eine kleine Kombination. Ne? Vielleicht mit einem Detroxoprim oder mit einem anderen Sulfonamid. Und da gab es blitzartig gab's bis zu 15 verschiedene Kombinationen. Die sind natürlich alle baden gegangen. Da sehen Sie das Trimetoprim, auch ein Folsäureantagonist, aber eine andere Strukturformel. Und da hat sogar der Herr Hitchings den Nobelpreis gekriegt. Jetzt ist das Cotrimoxazol, hat jetzt auf einmal ein breiteres Spektrum gehabt. Der Kommerz hat da sicher eine Rolle gespielt. Aber jetzt hat man dann gesagt, na, das braucht man eh nicht mehr. Und dann sind aber die Bakteriologen aufgestanden und gesagt, Entschuldigung, ohne dieses Präparat können wir gar nicht leben. Und zwar bei den Infektionen durch Burkholderia, Stenotrophomonas, Nocardia haben wir schon gesagt, bei Pneumocystis, auch heute noch Standardmedikament Nummer 1, bei der Toxoplasmose und bei der Malaria vielleicht weniger und Isospora, das, da kommt man nur drauf, wenn man danach sucht. Pharmakokinetisch eine super Substanz, man braucht es nicht intravenös, weil es so gut resorbiert wird. Nur beim Intensivpatienten ist dann blöd, weil der wird es nicht resorbieren, da brauchen wir es vielleicht doch intravenös. Und sehr überraschend war die Wirksamkeit von dieser Kombination beim Morbus Wegener. Sie wissen, das ist eine Autoimmunerkrankung und da hat es eben Leute gegeben, die das irrtümlich gegeben haben. Und dann stellte sich heraus, dass die bei der Erstmanifestation des Morbus Wegeners ein gutes Resultat, eine Remission erreicht haben. Und da haben sich alle Leute gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber einer, dem das jetzt wirklich ins Hirn gegangen ist, ist der Professor Kajaschke bei uns, das ist ein Pathologe. Und der ist dem einmal nachgegangen und hat festgestellt, dass da irgendwelche Homologien zwischen dem Genom von Klebsiella Pneumoniae und diesen Nierenzellen da gibt, die bei Morbus Wegener eigentlich die Determinante sind. Also wenn die Niere kaputt ist, dann ist der Morbus Wegener so richtig aktiv. Gegen Salmonellen war es noch immer die Nummer 1. Gut, also das war das Cotrimoxazol und jetzt kam man auf die Idee, Sulfametrol zu entwickeln. Es war die verbesserte Löslichkeit, denn es gibt bekanntlich, gibt es ja auch Sulfmetoxazol in Lösung, in Ampullen, da brauche ich aber einen Lösungsvermittler, damit es in Lösung bleibt. Und da sind wir schon wieder bei demselben Problem wie bei den Uralt-Sulfonamiden. Das Problem war ja die Löslichkeit und die Unlöslichkeit im Harn. Deswegen haben wir dann die Auskristallisation gehabt. Und da war das also eine furchtbar gescheite Idee, aber es hat irgendwie, hat es im Hirn nicht so richtig geknackst. Und es wurde also ganz schwierig, also mit vielen, vielen Geburtshelfern, meistens waren es totgeborene Geburtshelfer, die haben dann das irgendwie einmal da visualisiert und dann kam AIDS. Boom! Und früher konnte man bei AIDS ja nichts machen. Was war die Erstmanifestation? War die Candidiasis und die Zweitmanifestation war die Pneumocystis-Pneumonie. Was hatte man in der Hand? Nichts. Dem AIDS-Patienten mit seiner Ösophagitis kann ich ja keine Tablette mehr eingeben, weil das ist ja schon alles wund. Und da war das also das Mittel der Wahl, intravenös das zu geben, in der doppelten Dosierung und in der vierfachen Dosierung, weil man erkannt hat, dass die normale Dosierung ja viel zu wenig war. Und so wussten wir, dass die richtige scharfe Dosis von dem Präparat ist 3x2 Flaschen. Ich sage immer gleich Flasche, weil es hat noch nie eine andere Flasche gegeben. Da gibt es nur eine einzige Flasche und andere sind auf Kilogramm normiert und so weiter und das ist auf Flaschen normiert. Und da gibt man also 3x2 Flaschen. Und das Zweite war dann bei der Nokardiose, wenn das im Hirn war, was hat man da gemacht? Nichts. Entweder man hat ein Penem gegeben, das haben die Leute auch nicht gut vertragen. Also Imipenem, 3x4 Gramm, nicht? Da schaut der Patient schon eigenartig aus. Und plötzlich kam beim Hintertürchen der Staphylococcus aureus. Jetzt haben wir gerade gehört, der Staphylococcus aureus kann ein Problem sein. Und wir haben MRSA und wir haben dann wirklich keine Substanzen. Und auf einmal, boom, kam das hier bei der Türe rein. Ja, das war der Grund, warum man dieses Präparat eingeführt hat. Es hat aber ein kurzes Leben, denn in ein paar Jahren gibt es das nicht mehr. Weil die Muttersubstanz, die ist fertig synthetisiert, da gibt es nur einen gewissen Vorrat. Der wird also in einer woanders hergestellt, das hat eine längere Historie und es wird es wahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr geben. Außer wir verwenden es nicht, dann reicht es noch für 10 Jahre. Und jetzt hat man natürlich versucht, ich habe jetzt die ganze Literatur da auseinandergenommen und das ist natürlich beschämend, was da für Literatur gibt, nämlich gar keine. Und jetzt haben wir natürlich diese hohe Dosis gegeben bei den AIDS-Kranken. Und siehe da, es ist doch nicht so gut verträglich, wie wir gemeint haben, weil sinnigerweise wurde von einer österreichischen Autorengruppe im Journal der Paul-Ehrlich-Gesellschaft das hier publiziert. Das heißt also, geben Sie nicht 3x3 Flaschen, weil sonst kriegt er das Gehirnsausen. Und dann sind wir dort, wo wir heute beim Digizyklin sind. Also es kann sein, dass diese Flaschen da, dass die da eben Halluzinationen machen. Das kann sein. Was ist das dafür? Also das steht sich schon drauf. Ich wollte sie schon testen, was das für eine Substanz ist. Auch ein anderer Folsäureantagonist ist Pyrimetamin. Pyrimetamin ist unausrottbar. Es ist das giftigste von allen. Das Pyrimetamin braucht man heute vielleicht für die Behandlung der Malaria in Afrika. Denn die Afrikaner haben kein Geld. Und die Kombination von Pyrimetamin und Sulfatoxin ist ja das Fansidar. Und das kostet nichts und ist gut wirksam. Aber bei uns braucht man das an und für sich nicht. Die Deutsche Gesellschaft für so ein Gremium für die Behandlung der Toxoplasmose empfiehlt heute noch die Therapie der Toxoplasmose mit Spiramycin, obwohl die Franzosen nachgewiesen haben, dass das nie gegen Toxoplasma gewirkt hat. Trotzdem schreibt es einer vom anderen ab. Und ab dem 2. Trimenon und dem 3. Trimenon ist Pyrimetamin mit Sulfatoxin das Mittel der Wahl. Und das ist leider falsch. Denn Sie können jede Toxoplasmose durch das Trimetoprim-Sulfa behandeln. Wissen wir heute, weil wir haben die ganzen AIDS-Patienten behandelt. Und da wirkt es wunderbar. Und wir behandeln heute alle Transplantierten. Und alle Transplantierten kriegen eine Trimetoprim-Sulfa-Prophylaxe. Da sagt niemand was dagegen. Welcher Transplantierte bekommt eine Pyrimetamin-Prophylaxe? Na der bei einem Mörder in Behandlung ist. Aber sonst nicht. Aber Pyrimetamin ist sonst, ist es also ein bisschen eine giftige Substanz und da muss man sich schon fragen, wo brauche ich das wirklich? Jetzt gibt es natürlich andere Substanzen auch noch, die im Handel sind. Ne? Sie kennen die oberen, sind also im Normalen bei den Internisten in Behandlung, bei den Intensivmedizinern. Das andere ist dann die Malaria und dann gibt es auch noch das Sulfadiazin. Wo kann man das verwenden? Das wird sogar lokal verwendet. Aus Silbersulfadiazin ist es eine Standardbehandlung bei Verbrennungen. Flammazine heißt es. Ja? Es wird messerrückendick aufgetragen. Da habe ich nie gewusst, wie dick ist ein Messerrücken. Da habe ich in der Apotheke das einmal bestellt und dann lieferten die so Kübel und habe mir gedacht, man nimmt die Maurerkelle. Da wirft man den Patienten an. Das ist aber dann zu viel. Also. Aber es ist trotzdem ein Standardprodukt und man kann also ohne das gar nicht leben. Was ist denn Iclaprim? Iclaprim ist der Weisheit letzter Schluss. Es ist nämlich das Trimetoprim zur Potenz. Ist von den klinischen Pharmakologen schon ordentlich durchleuchtet worden. Aber von den Kommerzialisten, die wollten auch Geld verdienen, war es zu wenig Geld. Aber das ist ein Medikament gegen Staphylococcus aureus. Als solches wurde es aufgebaut. Das hat sicher, genauso wie Trimetoprim, noch eine andere Indikation. Aber hier als solches wurde es aufgebaut. Das gibt es oral und IV. Und wird wahrscheinlich, wenn es das Trimetoprim-Sulfa-Metrabol nicht mehr gibt, wird es das wahrscheinlich geben. Aber die Behörden haben das nicht besonders gutiert und haben das wieder zurückgeschickt. Aber in Wirklichkeit hatte das schon einen Firmennamen, es war alles vorbereitet und so weiter. Und das, ich glaube nicht, dass das Präparat stirbt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein Beispiel, wie geht es denn so wirklich auf der Welt zu. Und der hier, der ist jetzt neulich gestorben. Und der ist der Weltrekordhalter im Einnehmen von Lidaprim. Das ist also die Form, die jetzt die orale Form von dem Trimetoprim Sulfametrol. Und warum hat er das eingenommen? Der bekam also jedenfalls seine Hüftenderprothese und jedes Mal wurde die herausgenommen, weil er ein MRSA hatte. Und dann sagte der Orthopäde, sagte, sie brauchen jetzt wieder eine Prothese, hat der gesagt, weil das also ein sturer Hund, also der sturer Patient ist, hat der gesagt, nein, Herr Professor, setzen Sie in derselben Hüfte ein, aber meine Hüfte, die rühren Sie jetzt nicht mehr an. Seine Frau stand dabei, wurde ganz rot, obwohl die auch schon alt war, und gesagt, wie kannst du nur so etwas sagen? Hat er gesagt, weißt was, jetzt gehen wir. Dann hat er noch das Götz-Zitat gesagt und der Herr Orthopäde wurde also ganz aufsässig. Jetzt ging er nach Hause mit 2x2 Trimetoprim-Sulfametrol fort. Und ich habe ihm gesagt, er soll das also 6 Wochen einnehmen, dann werden wir uns wieder sehen. Nach 6 Jahren kommt er zum Arzt und der stellt fest, dass der Beschwerden hat beim Lulu machen. Und nebenbei hat er sich gedacht, er schaut irgendwie so fahl aus, ja, so wie sein eigenes Hemd. Und er hat also eine Anämie gehabt und hat also Erythrozyten gehabt wie ein Flugzeugträger. Ja, ganz wenig, aber riesige Erythrozyten. Und da haben wir gewusst, was hat der gemacht? Der hat eine Folsäureanämie, weil er so lange dieses herrliche Medikament eingetrunken hat. Aber die Staphylokokken, die waren weg. Und aus dem haben wir gelernt, dass man mit der Kombination Trimetoprim, Sulfametrol, hat man sicher andere Indikationen, aber die Massenindikation ist eigentlich die Staphylococcus-Infektion. Und da muss man schon sagen, dass das überhaupt gibt, weil es steht nicht im Buch und der Hersteller weiß das gar nicht. Jetzt fassen wir das einmal zusammen. Die Folsäure-Antagonisten sind in gewisser Weise heute noch immer Standard, als MTX in der Rheumatologie natürlich. Dann einer der Standards bei Morbus Crohn und bei der Colitis ulcerosa natürlich, als Sulfasalazin. Es hat also durch die Kombination, hat es also irgendwie kurz aufgeblüht, war jahrzehntelang, dass man Antibiotikum schlechthin und alle waren zufrieden. Und jetzt ist natürlich viel zu billig, das Präparat, ne? Das ist ja klar. Und die topische Anwendung war auch blöd. Ne? Aber jedenfalls bei diesen Infektionen auf Intensivstationen, wie durch Stenotrophomonas oder Elisabeth Kingela, ja, da muss man sich auch einmal, muss man dreimal Luft holen, bis man das aussprechen kann. Und der Witz ist jedenfalls die bessere Verträglichkeit, ich brauche keinen Lösungsvermittler. Aber sonst ist das Präparat uralt, schlecht dokumentiert, schlecht promoviert. Der Hersteller möchte wahrscheinlich nur Geld sehen, aber er liebt es wahrscheinlich nicht. Und wenn man ein gutes Präparat hat, dann liebt man das ja. So wie man seine Patienten lieben muss, muss man auch seine Präparate lieben. Und deswegen hören wir jetzt auf. Danke.